Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Heute ist mein Gast Georg Wulff, der Vorsitzende des Wupperverbandes. Herr Wulff, guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Ich würde jetzt einfach mal die Frage stellen, die ein bisschen floskelhaft vielleicht klingt, aber ich finde, man kann sie gar nicht oft genug stellen. Wie geht's Ihnen?
Gut.
Gut.
Mir geht's gut.
Kurze, knappe Antwort.
Ich blicke hier aus Ihrem Studiofenster auf die Wupper, die wunderschöne Wupper in diesem Stadtgebiet und ja, fühle mich wohl.
Ja, ich finde auch die Wupper am Aremberg hier, die kann was, gucke auch immer sehr, sehr gerne raus. Und wenn wir schon über die Wupper reden, wir haben gerade so über Zustand gesprochen, wie geht's denn der Wupper?
Zunehmend besser, will ich das mal so beschreiben. Also man muss ja überlegen, wie die Wupper gestartet ist vor vielen, vielen Jahrzehnten. Da war es im Prinzip einer der schmutzigsten Flüsse Deutschlands.
Mhm.
In Leichlingen hatte man in den 60er Jahren noch stinkefrei in der Grundschule, weil man es einfach nicht aushalten konnte. Und wenn wir heute auf die Wupper gucken, kann man sagen, da hat sich eine ganze Menge getan. Es sind sehr, sehr viele Fische wieder in der Wupper, auch die richtigen Fische. Das ist ja auch wichtig, nicht nur irgendwelche, sondern müssen ja auch die richtigen Fische sein. Ja, das lässt sich alles gut an, aber wir sind noch nicht fertig.
Herr Wulff, Sie sind ja der Vorsitzende des Wupperverbandes. Ist das so ein Traumjob?
Ja, absolut.
Warum?
Sie gehen jeden Tag sozusagen zur Arbeit und wissen, wofür Sie da sind. Wasser ist Lebensmittel Nummer eins, das wissen wir, ist im Grunde so ein bisschen so eine Plattitüde. Aber da wissen Sie, setzen sich für das Richtige ein. Und wenn ich mir überlege, auch da, was sich in den vergangenen, ich bin inzwischen seit über 30 Jahren beim Wupperverband, was sich in diesen 30 Jahren getan hat, da kann ich sagen, ja, jeden Tag wieder aufs Neue. Es ist natürlich, es gibt Tage, die sind mal nicht so dolle, aber ganz überwiegend kann ich sagen, ja. Macht das Spaß? Es macht Spaß, auch mit den Menschen zusammenzuarbeiten, mhm. Weil ich lerne auch jeden Tag was Neues. Nicht? Also ich bin von Haus aus Jurist und habe vielleicht eine etwas andere Perspektive, als es unsere Ingenieure haben und Ingenieurinnen haben, als es unsere Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler haben. Von denen lerne ich auch immer eine ganze Menge. Denn wir wissen ja nie, wie so ein Ökosystem, wie so ein Lebensraum wieder eigentlich funktioniert.
Mhm.
Und um das zu verstehen, um das zu begreifen, da bedarf es sehr großer Kompetenzen und die Leute, die dann vor Ort das alles auch umsetzen müssen, die aus der Wupper wieder das machen, was wir uns alle wünschen, nämlich einen tollen Lebensraum für die Menschen, aber natürlich auch für die Natur, das motiviert mich einfach.
Sie haben gerade schon gesagt, Sie sind seit 30 Jahren im Wupperverband, Sie gehören quasi zu einem großen Teil der Geschichte des Wupperverbandes, den es ja seit fast 100 Jahren gibt, also gegründet 1930, und Sie haben aufgezählt, Sie als Jurist arbeiten da, es gibt Ingenieure. Welche Menschen arbeiten denn noch beim Wupperverband? Also von welchen Menschen sind Sie noch quasi der Chef?
Ja, wir haben ja ein 813 Quadratkilometer großes Einzugsgebiet. Das geht also im Prinzip bei der Quelle der Wupper in nahe Marienheide geht es los. Und die Wupper, die endet ja dann bei Leverkusen in den Rhein. Und die Grundidee, die es da gibt, ist einfach zu sagen, okay, es gibt so ein Flusseinzugsgebiet, eines Gewässers, in diesem Fall der Wupper, und eine Organisation, die sich dann von der Quelle bis zur Mündung im Prinzip um alles kümmern soll, was mit dem Thema Wasser zu tun hat. Und deshalb haben wir da neben der Wupper, um die wir uns natürlich intensiv kümmern, haben wir dann 11 Kläranlagen, wir haben 14 Talsperren, wir haben eine Menge sogenannter Hochwasserrückhaltebecken, denn sie können ja nicht in jedem kleinen Gewässer eine Talsperre bauen, da erfüllen die dann die Funktion sozusagen des Hochwasserschutzes. Wir haben eine Schlammverbrennungsanlage, die Schlammverbrennungsanlage in Buchenhofen, die wir jetzt auch neu aufstellen wollen. Die werden wir also mit anderen Partnern zusammen, werden wir da den Standort auch an der Stelle sichern. Und es geht da auch um was ganz anderes. Da geht es nämlich auch darum, dass in der Asche, die man am Ende des Verbrennungsprozesses hat, da ist ein hoher Anteil an Phosphor drin. Und Phosphor ist einer der auch lebenswichtigen Stoffe, die wir brauchen. Und da werden wir dann auch am Ende des Tages aus dieser Asche werden wir dann auch den Phosphor rückgewinnen. Auch das ist ein Beitrag sozusagen zur Nachhaltigkeit. Und das ist uns auch wichtig. Also nachhaltig zu wirken in der Region, das bedeutet auch, dass wir natürlich versuchen, auch wenn es um die Finanzierung solcher großen Infrastrukturen geht, wie Verbrennungsanlagen, Kläranlagen, Talsperren, dass wir natürlich auch den Ansatz haben, das so zu finanzieren, dass dann die Lasten nicht den zukünftigen Generationen sozusagen dann vor den Füßen liegen, sondern dass es auch von denjenigen dann auch getragen wird, die das zu dieser Zeit auch nutzen können.
Mhm. Also es ist eine komplette Bandbreite an Aufgaben, stelle ich fest. Also es geht nicht nur primär um die Wupper an sich, sondern um viele, viele Dinge auch drumherum. Haben Sie ja aufgezählt, dass es eben auch viele Einrichtungen gibt, die Sie so betreuen. Und Aufgaben, also vor allem, ich habe Sie ja eingangs gefragt, wie es der Wupper geht. Sie kümmern sich aber auch darum, dass es der Wupper eben besser geht in den letzten Jahrzehnten. Was genau machen Sie da?
Also da sind wir nicht alleine unterwegs, das will ich an dieser Stelle auch mal ganz deutlich sagen. Gerade wenn ich mir den Stadtfluss Wupper angucke, da haben wir das ambitionierte Ziel, bis 2025 diese 15 Kilometer Stadtfluss, die wir hier haben, gemeinsam mit unseren, ich sag, Partnerinnen und Partnern dann auch weiterzuentwickeln. Da geht es darum, wenn man sich die Wupper anguckt, die ist ja hier doch eingefasst, kann man ja mal so sagen, durch Ufermauern, ist dann sozusagen überspannt durch die Schwebebahn. Und in diesen doch etwas anspruchsvollen, unter diesen anspruchsvollen Randbedingungen, dann die Wupper wieder natürlich zu machen in diesem Bereich. Das ist das eigentlich Wichtige. Das sieht dann nicht hinterher irgendwie nur nett aus und schön aus. Ne? Das ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern das ist natürlich dann auch wichtig tatsächlich für die Tiere und Pflanzen, die sich in diesem Stadtfluss dann auch entwickeln können. Das werden wir auch schaffen. Das nächste große Projekt steht jetzt an, hier etwas unterhalb auf dem Gebiet von Bayer. Und das ist ein wichtiger Aspekt, denn das Ganze gelingt nur, wenn auch die Grundstückseigentümer an der Stelle mitmachen. Und da rennen wir inzwischen auch offene Türen ein. Also die Menschen sind einfach begeistert von dem, was da passiert. Die engagieren sich für ihren Stadtfluss. Und das ist natürlich großartig.
Ihr hört Radio Wuppertal mit Georg Wulff, der ist hier zum Elbertalk am Sonntag. Georg Wulff ist der Vorsitzende des Wupperverbandes. Herr Wulff, was schießt Ihnen denn zuerst in den Kopf, wenn Sie an die Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 denken?
Was schießt mir da als erstes durch den Kopf? Natürlich dieses Gefühl, was wir uns alle nie haben vorstellen können, dass die Wupper mal so viel Wasser führen würde und dass wir tatsächlich sehen mussten, dass Menschen betroffen waren, dass wir ein Stück weit auch machtlos waren gegenüber demjenigen, was da passierte. Das schießt mir da als erstes durch den Kopf. Und die Betroffenheit natürlich auch derjenigen, die dann von dem Hochwasser am Ende des Tages doch in intensiver Weise dann auch betroffen waren. Ja.
Ich würde sagen, es war für viele Menschen in der Stadt ein traumatisches Erlebnis. Ja. Das wirkt ja auch noch nach. Also beispielsweise, wenn es jetzt viel regnet und der Wupperpegel steigt, dann kommt das bei vielen sofort wieder hoch. Für den Wupperverband gab es ja damals sehr, sehr viel Kritik. Auch den Vorwurf, dass eben zu spät gewarnt wurde. Das wurde jetzt juristisch geklärt. Also juristisch ist die Sache ja erledigt, weil es keine weiteren Ermittlungen gibt. Wie bewerten Sie denn die Abläufe in der Nacht und auch die Kritik, der Sie sich wahrscheinlich immer noch stellen müssen, weil ja immer noch dieses Hochwasser, dieses Ereignis nachwirkt?
Naja, ich meine, Kritik ist ja nach so einem Ereignis durchaus auch verständlich. Und wenn ich Betroffener oder Betroffene wäre, dann würde ich vermutlich genauso reagieren. Aber wir müssen einfach auch nach vorne gucken. Wir müssen sehen, was können wir eigentlich lernen aus dem, was da passiert ist. Und wie können wir es eigentlich auch besser machen. Und da sind wir schon ein ganzes Stück weitergekommen. Sie haben recht, in der Sache der Kommunikation, das muss auch besser werden. Das ist auch besser geworden. Da hat ja auch einiges nicht funktioniert, was eigentlich hätte funktionieren müssen. Kontakt zur Feuerwehr war ja so ein Punkt beispielsweise. Aber durch das rote Telefon, was da installiert worden ist und durch andere, ja, auch andere Formen, wie man jetzt zusammenarbeiten will, glaube ich, dass die Informationen deutlich besser und auch deutlich schneller fließen können. Ich muss aber auch an der Stelle ganz deutlich sagen, man wird nie ausschließen können, dass sich so ein Ereignis auch in ähnlicher Weise sozusagen wiederholt. Unser Anspruch muss es aber sein, dass dann die Menschen viel besser und viel schneller informiert sind und sich dann auch besser schützen können.
Also Sie haben ja gesagt, es wurden Konsequenzen gezogen, werden immer noch gezogen, weil der Hochwasserschutz ist ja jetzt quasi sehr dynamisch. Es wird immer weiter verbessert. Es gibt beispielsweise neue Kooperationen. Ja. Seitdem, ich habe schon gesagt, gibt es ja immer wieder Starkregen. Viele fühlen sich erinnert. Dann guckt man raus, sieht die Wupper, die Pegel steigen. Das hat ja dann meistens nicht immer direkt was mit dem Regen zu tun, den wir fallen sehen, sondern damit, dass eben die Talsperren ein bisschen leer gemacht werden. Geht der Wupperverband jetzt anders mit Wetterlagen wie Starkregen um als vor dem Sommer 21?
Klar, ich meine, wir überlegen uns natürlich auch, was können wir in unseren Prozessen dann an der Stelle verbessern. Zum Beispiel dieses Thema der Vorentlastung, nicht, was Sie eben angesprochen haben. Aber wir müssen natürlich auch gucken, man kann eine Talsperre nicht einfach so vorentlasten. Also wenn Sie, heute ist der Tag ein vergleichsweise trüber, das ist das Risiko möglicherweise relativ gering, aber stellen Sie sich vor, Sie haben einen warmen Sommertag, es sind Menschen mit Kanus auf der Wupper unterwegs, sind Angler unterwegs, sind spielende Kinder möglicherweise an der Wupper. Dann können Sie nicht die Talsperre einfach mal so entlasten. Denn Sie haben es ja beschrieben. Also wenn der Pegel hier mal bei 50 Kubikmeter liegt, dann ist das eben was ganz anderes. Sie haben normalerweise 3,5 Kubikmeter pro Sekunde, so 3.500 Liter pro Sekunde. dann ist die Wupper vergleichsweise friedlich, aber bei 50 Kubikmeter sieht die Welt schon ganz anders aus. Also von daher müssen Sie dann auch gucken, wie kommen Sie eigentlich zu der Wassermenge, die Sie dann da abgeben müssen. Und das ist dann auch insgesamt noch ein etwas komplizierterer und auch komplexerer Prozess. Aber das sind die Punkte natürlich schon, die wir jetzt in unsere Überlegungen aufgenommen haben. Wie können wir das an der Stelle besser sozusagen noch strukturieren? Wir haben auch darüber nachgedacht und auch schon was getan natürlich, wenn es darum geht, wie können wir die Talsperren vielleicht auch noch etwas anders steuern, auch was die Bewirtschaftung anbetrifft. Wobei man immer sagen muss, die Talsperren sind natürlich, die haben eine Speicherfunktion, das darf man nicht vergessen. Wir haben in den vergangenen Jahren ja auch einige erlebt, die waren sehr von Dürre geprägt. Und wenn Sie dann kein Wasser sozusagen in dem Speicher haben, dann steht ihm im Sommer auch nichts zur Verfügung. Und das ist dann nicht nur für die Tiere und für die Wupper schlecht, über die wir eben gesprochen haben, sondern es hängt natürlich auch produzierendes Gewerbe dran. Und von daher kann man da jetzt nicht einfach sagen, naja, dann lassen wir die Talsperre jetzt eben mal leer mit Blick auf ein Hochwasserereignis und dann wird sich das schon regeln. So kann man es dann natürlich auch nicht machen.
Es ist also ein Abwiegen, was vielleicht noch ein bisschen, wo Sie noch ein bisschen sensibilisierter sind als vor dem Hochwasser 21, höre ich raus. Und wenn wir jetzt an der Talsperre spazieren gehen und die wird mal abgelassen, dann ist das ja vielleicht ein Teil der Hochwasserschutzmaßnahme, was wir sehen können. Die Liste an Maßnahmen ist ja lang. Haben Sie noch ein Beispiel für Hochwasserschutz, der jetzt neu ist in Wuppertal, den die Menschen auch spüren und sehen können?
Ja, wir sind ja dabei unterwegs, das haben Sie ja auch mitbekommen. Initiiert ist das im Wesentlichen durch die Berger-Gruppe, durch Herrn Dr. Groß mit einem Forschungsvorhaben. Da wird es darum gehen, dass wir im Prinzip auch künstliche Intelligenz dazu einsetzen. Sie müssen sich das folgendermaßen vorstellen. Also ein Computer an sich, der weiß ja nichts. Der ist ja relativ, ich sag mal, relativ doof. Und worum es jetzt dabei geht, ist, den so weit mit Daten zu füttern, also mit Informationen zu füttern, dass der am Ende des Tages sagen kann, okay, wenn ich jetzt eine bestimmte Datensituation habe, das habe ich doch schon mal erlebt, und dass er dann im Grunde auch einen Entscheidungsvorschlag machen kann, wie man denn jetzt beispielsweise mit der Streuung einer Talsperre umgeht. Aber wir haben jetzt, und das hatte ich ja eben schon mal erwähnt, wir haben jetzt natürlich auch die Stauziele für unsere Wuppertalsperre schon ein Stück weit zurückgefahren, um einfach auch mehr Buffer zu schaffen.
In den 70ern, wir haben eben schon kurz angesprochen, aber in den 70ern habe ich diese Woche noch gelesen, vielleicht erinnern sich auch einige, da galt die Wupper als biologisch tot. Was heißt denn biologisch tot? Mir sagt nur klinisch tot, was? So aus so Arztserien. Aber was bedeutet denn biologisch tot? Können Sie das mal einordnen?
Ja, biologisch tot bedeutet im Prinzip, dass so gut wie kein Leben mehr in der Wupper war. Also es gibt bei uns, vielleicht ist das ein bisschen so ein geflügeltes Wort, aber es soll noch bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, ist natürlich auch schon lange her, soll es tatsächlich noch so gewesen sein, dass die Wupper extrem lachsreich war. Mhm. Und es soll sogar ein Verbot gegeben haben, so hieß es damals, den Dienstboten mehr als 6-mal in der Woche Lachs sozusagen zu servieren. Das war also ein Speisefisch, der sehr verbreitet war in der Wupper. Und der Lachs war im Prinzip bis 2001 ungefähr, war der aus der Wupper verschwunden. Da haben wir heute eine ganz andere Situation, aber weil sich die Wupper natürlich auch wieder erholt hat. Und warum hat sie sich erholt? Weil wir natürlich viel, viel gemacht haben im Bereich der Abwasserreinigung, also die Kläranlagen sind ausgebaut worden. Abwasserreinigung war ja im Prinzip zu Beginn des 19. Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts ja überhaupt noch gar kein so großes Thema. Und natürlich spielen die Renaturierungsmaßnahmen dabei auch eine ganz erhebliche Rolle, dass sich dieses Gewässer, dass sich dieser Lebensraum auch wieder entwickeln kann. Mhm. Und insofern haben wir heute eine ganz andere Situation. Heute können wir uns darüber freuen, dass auch Lachse, die noch sozusagen ausgesetzt werden, dann irgendwann auch wieder zurückkehren. Das ist ja ganz, ganz beeindruckend, was diese Tiere eigentlich für eine Leistung erbringen. Also die wandern dann aus ihrem Lebensraum Wupper sozusagen ab in den Atlantik, kommen dann irgendwann auch wieder zurück. Und dass man dann mit der Unterstützung natürlich auch und der großartigen Arbeit auch der Fischereivereine dann beobachten kann, dass die Lachse wieder zurückkehren. Das hat schon nicht nur eine hohe Symbolkraft, sondern da steht auch für die Erholung, die Renaissance dieses Flusses.
Und wir haben schon viel über die Wupper gesprochen, auch dass es ihr viel besser geht. Also die Wupper vor 30, 40 Jahren kann man gar nicht mehr mit dem vergleichen, was wir heute so sehen. Und Sie haben auch angesprochen, dass es eine Aufgabe des Wupperverbandes ist, eben sich um den Artenschutz zu kümmern. Und wir sind ja hier am Achenberg auch sehr wuppernah. Und wenn ich hier so am Schreibtisch sitze bei Radio Wuppertal, dann schweift mein Blick dann doch mal häufiger raus. Und es gibt sehr viel, es gibt wirklich sehr viel zu sehen an diesem kleinen Stückchen Wupper hier. Mhm. So Richtung, wenn man schaut, Richtung Haltestelle Robert-Daum-Platz. Also Fischreiher sind keine Seltenheit. Meine Lieblinge sind die Stockenten, weil die auch sehr lautstark quaken. Also die hört man selbst bei geschlossenem Fenster, wenn die Schwebebahn vorbeikommt.
Okay.
Und auch Fische, die auch sehr vergnügt zu sein scheinen, weil ich habe letzte Woche beobachtet, dass sie so richtig so in der Morgensonne aus dem Wasser rausspringen. Mhm. Also wenn sie so sagen, dass es der Natur, der Wupper und den Tieren da besser geht, würde ich sagen, das war auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass es so ist. Welche Tiere sind denn noch so an der Wupper zu sehen, die sich vielleicht gar nicht so zu erkennen geben?
Ja, ich meine, man muss sehen, wir haben inzwischen über 30 Fischarten wieder in der Wupper. Und da gibt es dann Meeresneunaugen, kennt man eigentlich kaum.
Oder? Meeresneunaugen?
Ja, das ist so ein bisschen, sieht ein bisschen aus wie so ein schlangenähnlicher Fisch ist.
Okay.
Das sind auch sehr seltene Fische. Und was natürlich auch so ein Thema ist, wir müssen gucken, dass die Tiere, vor allen Dingen die Wanderfische, und die Lachs ist ja ein klassischer Wanderfisch, der muss natürlich auch gucken, dass er auch wandern kann. Also, dass es darum geht, ist die Wupper eigentlich auch dann durchgängig?
Mhm. Quasi wir, barrierefrei.
Genau, barrierefrei. Wenn man am Weinburger Stausee ist, da kennen Sie, da gibt es einen ganz großen Fischaufstieg und Fischabstieg. Und das Komplizierte eigentlich daran ist, die Tiere müssen in der Lage sein, dann auch diese Aufgänge und Abgänge dann auch zu finden. Da steht ja kein Schild sozusagen, hier geht's lang. Und das ist tatsächlich auch relativ schwierig, das also rauszukriegen. Wie finden eigentlich denn die Tiere den richtigen Punkt? Also da sprechen dann diejenigen, die viel mehr davon verstehen als ich, die reden dann von der sogenannten Lockströmung. Dann bauen sie also im Prinzip so eine Anlage so, dass die Tiere dann an eine ganz bestimmte Stelle gelockt werden und sagen, aha, hier geht es jetzt aufwärts oder hier geht es abwärts. Das ist auch noch eine große Aufgabe, da sind wir noch längst nicht am Ende. Also bei allem Positiven, was wir da heute schon sehen, da geht noch einiges. Ja, und Tiere, das war Ihr Punkt, den Sie eben angesprochen haben. Ja, inzwischen, wie gesagt, Gobben, Nasen, es gibt auch einen Fisch, der heißt auch Nase. Das ist ja eine Artengemeinschaft, so muss man sich das vorstellen. Also da kann, die eine Art kann im Prinzip nicht ohne die andere, nicht? Denn da gibt es also Friedfische, wissen wir, wofür die stehen. Und dann gibt es natürlich Raubfische, die sind ein bisschen anders unterwegs. Und auch das Verhältnis muss stimmen. Also sie müssen immer sozusagen, auch das muss in der Balance sein. Und das ist insgesamt, wie ich finde, ein unglaublich spannendes System, was sich da inzwischen in der Wupper wieder etabliert hat. Aber ich habe ja gesagt, wir sind da noch nicht am Ende. Da gibt es noch das eine oder andere, was da auch noch gemacht werden muss.
Mhm. Was ich hier auch noch beobachtet habe, es klingt ja so ein bisschen so, als ob ich nie arbeiten würde, sondern aus dem Fenster gucken würde. Was ich aber auch beobachtet habe, vielleicht liegt es auch daran, wenn ich hier so früh morgens sitze. Ich bin mir nicht sicher. Es waren so kleine, braune Tierchen, es war ein Trio und ich war mir nicht sicher, ist es ein Biber, ist es eine Biberratte, ist es ein Nutrias oder kann es alles sein hier an der Wupper?
Es kann alles sein, in der Tat, aber es gibt auch tatsächlich Biber inzwischen wieder an der Wupper. Das ist schön, da kann man das ja auch sehen, wie diese Tiere arbeiten. Das haben wir früher, also als ich ein paar Jahre jünger war, da kann ich das nur aus Naturfilmen, wo man dann irgendwie Biber gesehen hat. Jetzt haben wir sie wieder hier vor Ort. Das freut uns. Sie ziehen jetzt ja auch ein Stück weit sozusagen wieder Wupper aufwärts. Sie sind im Prinzip im Mündungsbereich der Wupper sind sie jetzt gestartet und sie vermehren sich jetzt auch. Das ist eigentlich auch eine sehr, sehr, sehr schöne Entwicklung. Wo wir sagen, ja, da kann man sehen, dass das, was hier mit viel, viel Geld ja auch geschaffen worden ist. Wenn sich hier Entlastungssammler Wupper ist ja auch so ein Beitrag im Prinzip dafür, dass es der Wupper wieder besser geht. Das sind natürlich auch gewaltige Investitionen, die da gestemmt werden müssen und die am Ende des Tages von uns allen auch gezahlt werden müssen.
Mhm. Und Sie haben jetzt besprochen, dass die Wupper im Wandel ist. Sie entwickelt sich, wird wieder naturnah. Geht das denn noch weiter, diese Entwicklung? Also wird die Wupper sich auch in den kommenden Jahren verändern, also auch sichtbar verändern?
Ja, davon ist auszugehen, dass das passieren wird. Also wir sind mit den sogenannten Renaturierungen, das beschränkt sich ja nicht aufs Wuppertaler Stadtgebiet, sondern die Wupper mit ihren 113 Kilometern Fließlänge, da ist noch das ein oder andere zu tun, auch im oberen Bereich der Wupper. Und das, was da, also wie ich finde, auch da ganz toll läuft, ist, dass wir im Prinzip mit der Landwirtschaft da in einer guten Kooperation sind. Ich meine, wir müssen uns ja immer vor Augen führen, wir leben ja doch in einem sehr dicht besiedelten Gebiet. Und da geht es immer auch darum, wie kann ich denn eigentlich Fläche auch für ein Gewässer, wie kann ich das denn gewinnen? Denn ein Gewässer braucht, um sich zu entfalten, übrigens auch mit dem Blick auf Hochwasserschutz, braucht das Gewässer Raum. Das heißt, die Fläche muss zur Verfügung stehen, damit der Fluss eben nicht sozusagen nur geradeaus fließt, sondern auch das machen kann, was den Fluss ja auch ästhetisch sehr schön macht. Also so ein bisschen, wir sagen dann meandrieren, sich so ein bisschen schlängeln kann. Und auch da ist natürlich einiges inzwischen passiert und da passiert auch in den nächsten Jahren noch was. Sodass dieses Gesamtsystem dann von der Quelle bis zur Mündung, das ist dann schon unsere Vorstellung, sozusagen unsere Zielvorstellung, dann auch insgesamt funktioniert.
Jetzt haben Sie erzählt, was Sie tun als Wupperverband mit Ihren Partnerinnen und Partnern, damit es der Wupper besser geht. Was können wir Wuppertalerinnen und Wuppertaler denn ja quasi als Privatperson machen, damit es dem Fluss weiter oder sogar noch besser geht?
Ja, wissen Sie, was ich mir tatsächlich wünsche, dass wir dem Fluss noch mehr Aufmerksamkeit widmen. Also ich finde, den Wupperputz, das ist eine tolle Aktion. Es ist ein wunderbares bürgerschaftliches Engagement, was da stattfindet. Aber sage Ihnen ganz ehrlich, schöner wäre es ja, wir bräuchten ihn nicht. Also wir würden noch achtsamer mit unserem Fluss umgehen. Wir würden eben nicht die Einkaufskörbe und was man dann so jeweils bei so einer Aktion findet, dann da in der Wupper sozusagen, dann da entsorgen, sondern es tatsächlich als das auch wieder wahrnehmen und auch das wieder wertschätzen, was es ist, nämlich ein Lebensraum. Denn wir sind Teil der Natur, das sollten wir bitte nicht vergessen. Also die Natur kommt gut ohne uns aus, aber wir nicht ohne die Natur.
Bei mir ist immer noch Georg Wulff, der Vorsitzende des Wupperverbandes. Herr Wulff, wir haben jetzt viel über die Wupper gesprochen. Die ist ja auch wahnsinnig lang, deswegen kommt jetzt wahrscheinlich die schwierigste Frage. Haben Sie einen Lieblingsplatz an der Wupper?
Ja, habe ich, tatsächlich. Und zwar, wenn Sie hier ein paar Kilometer oder ein paar Meter, ist es ja nur aufwärts, Richtung Sparkassengebäude unterwegs sind. Da hat sich nach einer Renaturierungsmaßnahme hat sich da eine Wupperinsel gebildet, neu gebildet. Das finde ich toll, aber, jetzt kommt das Aber, am liebsten bin ich tatsächlich auf der Wupper. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht, wenn der Wasserstand der Wupper es zulässt. Und auf der Wupper zu sein, auch auf der Wuppertalsperre zu sein, das vermittelt Ihnen nochmal einen ganz anderen Eindruck von dem Fluss. Sie können ihn spüren.
Ja.
Sie können sich so ein bisschen auch auf der Wupper dann treiben lassen, da wo es die Strömung natürlich zulässt. Und dann erfahren Sie die Wupper auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Das finde ich sehr, sehr faszinierend.
Das heißt dann im Bötchen oder wie können wir uns da vorstellen?
Ja, tatsächlich. Also entweder mit dem Kajak oder mit dem Kanu. Das habe ich jetzt 2-3 Mal gemacht, unter Anleitung selbstverständlich. Da muss ja auch ein bisschen aufpassen. Auch das ist ja nicht so ganz ohne. Aber das ist eine großartige Erfahrung auch nochmal von Natur, nochmal von einer ganz anderen Seite.
Ich habe jetzt auch letztens, es gibt ja diese neue, in Anführungszeichen, Trendsportart, so Stand-Up-Paddling, da habe ich auch welche auf der Wupper gesehen.
Auf der Wupper oder auf der Talsperre?
Auf der Wupper.
Wow, das finde ich sehr sportlich, muss ich sagen. Ja. Also auf einer Talsperre kann ich mir das sehr gut vorstellen. Auf der Bever-Talsperre ist das ja schon sehr, sehr verbreitet. So ganz meins ist es nicht. Ich gehe tatsächlich noch eher Windsurfen, also dann auch noch mit Wind. Und das geht natürlich nicht auf der Wupper.
Ich wollte gerade sagen,
wird schon schwierig. Nein. Das funktioniert an dieser Stelle nicht. Aber Stand-Up-Paddling auf der Wupper, da muss man sich aber schon einen sehr, sehr ruhigen Bereich angucken.
Wir sprechen noch kurz über Sie. Sie haben ja schon gesagt, dass Sie jetzt auch quasi eine 30-jährige Geschichte beim Wupperverband zurückblicken. Nach genau 32 Jahren gehen Sie jetzt im Sommer in den Ruhestand. Wie geht es Ihnen denn damit jetzt, nach so langer Zeit dem Wupperverband Tschüss zu sagen? Sagen Sie überhaupt richtig Tschüss?
Ja doch, ich werd schon noch ordentlich Tschüss sagen, klar. Wie geht es mir dabei? Ich glaube, das ist eine tolle Zeit, ich muss ja schon fast sagen, gewesen. Wobei, also der Terminkalender ist noch gut gefüllt bis Ende Juli. Ich freue mich, dass wir mit der Nachfolge eine gute Wahl sozusagen auch für den Verband getroffen haben. Ich denke, das wird sich gut weiterentwickeln beim Wupperverband. Insofern gehe ich dann auch mit einem ruhigen und guten Gefühl und dann werde ich mal gucken, dann werde ich das natürlich, Wasserwirtschaft wird immer sozusagen auch meine Herzensangelegenheit bleiben, aber dann sehe ich das einfach auch aus einer anderen Perspektive mit ein bisschen mehr Abstand und vielleicht auch mit ein bisschen mehr Gelassenheit.
Ich wollte sagen, aber der Wupper bleiben Sie wahrscheinlich verbunden.
Aber klar,
ja,
aber klar,
alles
sicher.
Klar. Vielen, vielen Dank, Herr Wulff, für Ihren Besuch heute Morgen, für die Einblicke in die Arbeit beim Wupperverband.